Bastard Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Heute wieder mit einer Spezialausgabe. Keine Sorge, das wird kein Halloween-Special. Gruseln können wir uns aber trotzdem ein bisschen.
Das liegt aber definitiv nicht an unserem Gast, sondern an den Themen, über die wir sprechen werden. Es geht möglicherweise um den zunehmenden Einfluss des Staates. Es geht möglicherweise um Gesundheit, um Bildung, Hitzeschutz und Corona-Wahnsinn. Wir planen heute das ganz große Besteck aufzufahren.
Und das machen wir nicht mit irgendwem, sondern mit einem charmanten und doch kritischen Geist aus Bavaria. Sie ist Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin. Sie ist Mitglied der Basta Berlin-Gemeinde. Und sie hatte kürzlich bei uns schon einen kleinen Gastauftritt, Bühne frei für ein bayerisches Original.
Ja, servus, hier ist die Monika Gruber, beziehungsweise ich muss jetzt als YouTuberin muss jetzt sagen, welcome back to my channel.
Dieser übergriffige Staat, der den Leuten aufoktroyiert, wie soll ich heizen, wie soll ich reden, was soll ich essen, wie bewege ich mich fort, das muss aufhören.
Wenn irgendwann Rauchen bei uns auch im Freien verboten werden sollte, dann fange ich damit an, aus Protest.
Das ist mein Heimat. Ich möchte bewahren für meine Neffen und nicht nur ihr wahrscheinlich, für eure Kinder und für eure Enkelkinder.
Ich habe halt angefangen, während Corona mich kritisch zu äußern, regierungskritisch, maßnahmenkritisch zu äußern.
Ich war fassungslos, was sich die Leute alles gefallen haben lassen.
Monika Gruber und Karl Lauterbach haben sich einen offenen Schlagabtausch auf X geliefert. Die Kabarettistin kommentierte eine Schlagzeile zur Hitzewelle provokant mit den Worten, Zitat, oh mein Gott, wir werden alle sterben.
So, Freundin, jetzt lernst du erst einmal Deutsch und dann kommst du wieder.
Und dann wirst du halt in gewissen Formaten nicht mehr eingeladen.
Aber bei uns hat sie jederzeit einen Platz. Herzlich willkommen, die Gruberin.
Servus. Servus ihr zwei, servus nach Berlin und liebe Grüße an die Basta Berlin-Gemeinde. Schön, dass ich bei euch sein darf an diesem lauschigen Freitagnachmittag.
Ja, die einen sagen so, die anderen nennen es auch Basta Donnerstag, aber das ist total egal. Wir haben lange überlegt, wie wir eigentlich in dieses Gespräch einsteigen und ich habe irgendwann zu Herrn Joppa gesagt, weißt du was, die investigativste Frage, wenn es um Monika Gruber geht, die lautet einfach, wie geht's?
Ja, gut. Passt.
Sag dir, warum ich auf die Idee gekommen bin. Ich habe heute tatsächlich ein Programm von dir gehört. Ich glaube, es war von 2006, aber es war wirklich wie, als hättest du es heute geschrieben. Und da beschreibst du einfach deinen Alltag. Mhm. Ich habe das Gefühl, dir passiert einfach sehr viel, oder?
Ja, ich bin ja jemand, der, wie soll ich sagen, mit normalen Menschen sozialisiert lebt und immer noch lebt. Ich lebe in keiner Blase, sondern ich gehe halt raus, bewege mich frei und mein Freundeskreis ist relativ, ist nicht homogen, sondern ist bunt durchmischt und ich treffe halt auch wahnsinnig viele Leute. Auf Tour sowieso und dadurch, dass ich einen bäuerlichen Hintergrund habe, kenne ich natürlich viele Handwerker, Landwirte und das ist einfach vom Promi bis zum Linguistikprofessor bis zum Maurer ist alles dabei und das ist wunderbar. Und das
du bist aber, glaube ich, auch... Du bist, glaube ich, auch jemand, der sich da auch gerne wegschnappen lässt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Monika Gruber durch so eine Menge geht und sagt, lasst mich bitte schön in Ruhe, ich möchte jetzt ganz gerne Backstage meinen Shampoos schlürfen. Also das machst du bestimmt auch, aber vielleicht später.
Das sage ich immer, aber es hört keiner, wie ich nachschmal. Ich bin, glaube ich, schon, ich bin, wie heißt es immer, nahbar. Aber ich liebe das, wenn Leute mich ansprechen. Ich sage immer zu Leuten ganz offensiv, bitte sprecht mich an. Ich mag das. Ich mag gern, deshalb bleibe ich auch immer nach der Vorstellung noch da und verschanz mich nicht in meinem Künstlerkammerl und wie du sagst, schlürfe Shampoos, sondern ich schreibe Autogramme noch. Das dauert oft länger als die eigentliche Vorstellung. Ich bin da oft mal, ich glaube, das Maximum war, glaube ich, mal 3 Stunden und wo Leute einfach sagen, ich möchte mich bedanken, ich möchte ein Foto, ich wollte Hallo sagen, darf ich Sie mal drücken und danke für das, was Sie während Corona gesagt haben und ich mag das einfach gern. Also ich habe alles, was ich in meinem Leben besitze, verdient habe, verdanke ich Menschen, die ich eigentlich gar nicht wirklich kenne. Und ich finde, wenn es denjenigen Freude macht, wenn sie mich anreden dürfen oder ein Foto von mir kriegen, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und ich habe eigentlich, glaube ich, schon immer mein Ohr noch an den normalen Leuten. Aber was ja früher normal war, ist ja heute alles, everything's upside down.
Wir waren ja vor einigen Wochen mal bei Kay Ray bei seinem Auftritt. Mhm. Und danach fragte er, wird euch das eigentlich manchmal zu viel, wenn ihr angesprochen werdet? Und wir haben gesagt, Kay Ray, wir sind noch ganz am Anfang unserer großen Karriere. Wir gehen sogar noch auf fremde Veranstaltungen, damit wir angesprochen werden.
Richtig.
So ist das noch bei uns. Wir haben nach deinem Kurzbesuch bei uns vor ein paar Wochen, haben wir auch eine E-Mail bekommen von einem Arzt. Und der schrieb uns eine ganz lange Mail, dass er ein Riesenfan von dir war. Und er sagte, ich bin ein Gruber Verfolger. Gab es sowas in deinem Leben auch mal? Leute, die dir gar nicht mehr von der Seite gewichen sind? Stalker? So ein bisschen so Stalking-Charakter hatte? Ja, aber ich meine, du bist ja wirklich eine ausgesprochen attraktive Frau.
Oh, vielen Dank. Was möchten Sie trinken? das war ich mal. Also, ja, jetzt bin ich ja der alte weiße Schachtel. Und, aber stolz drauf. Und ja, gab es auch mal. Aber eigentlich relativ wenig. Also, es gab ein paar Momente. Tatsächlich relativ am Anfang meiner Karriere gab es mal die erste Morddrohung und da war ich doch überhaupt nicht politisch oder gar nichts, da war einfach nur, wir werden dich kriegen und auch die Profiteure dieser Person und die haben dann an mein Management geschrieben mit irgendwie immer Morddrohungen und dann habe ich mal mit dem Kollegen Günther Grünwald geredet und hat der gesagt, ja, weil ich war dann wirklich, ich habe gedacht, oh Gott, wenn die bei meiner Familie, ich sage ja in jedem Programm, also in den ersten Programmen habe ich immer gesagt, aus welchem Ort ich komme, weil der Ort natürlich so lustig heißt, der heißt Tittenkofen, also wie Titten und Kofen und da gibt es genau drei Grubers, der eine ist mein Vater und die anderen zwei sind meine Brüder, also das ist schwierig und ich habe das in jedem Programm gesagt, dachte ich, was, wenn da so ein Irrer vor der Haustür oder im Hof meiner Eltern steht und da waren auch ganz viele Leute, immer noch, die fahren also eine Runde im Hof meiner Eltern und sagen, ja, servus, ist denn dort die Gruberin daheim? Und da sagt mein Bruder, ja, aber sie ist gerade nicht da. Ja, sagen die immer, dann warten wir. Da sagt mein Bruder, ja, das könnte dauern, bis die kommt. Und to cut a long story short, da gab es immer mal wieder Leute, die einfach irgendwie durchgeknallt waren. Und zwar Männer wie Frauen, lustigerweise. Aber das war immer noch erträglich. Das war alles nichts im Vergleich zu der Hetzjagd, die über mich hereinbrach, nachdem ich 2003 eine Demo gegen das Heizungsgesetz veranstaltet habe.
2023. Aber was die meisten über Frau Gruber nicht wissen, sie hat in ihrem Dorf in Tittenkofen so eine Art Batcave. Das heißt, sie kann einfach unter dem Haus reinfahren und wieder rausfahren.
Das ist übrigens, glaube ich, auch der größte Horror, wenn bei dir plötzlich Leute vor der Tür stehen würden. Oder der Herr Golme, wo ist denn der Herr Golme?
Ich hatte das ja. Als ich in Pankow gewohnt habe, bin ich ja tatsächlich raus und dann stand mir gegenüber so eine Frau und sagte, ah, habe ich schon gesehen, als ich den Briefkasten gesehen habe, dachte ich schon, dass du das bist. Du hast ja gesagt, du bist nach Pankow gezogen und die wohnte dann direkt gegenüber. Ich meine, die war super nett. Schöne Grüße. Ich hoffe, sie ist jetzt noch Teil der Basta Berlin-Gemeinde. Und manchmal am Donnerstag, wenn ich an ihrem Haus vorbeigelaufen bin, dann habe ich sogar Basta Berlin gehört. Das fand ich cool. Ja, also ich habe ja auch gesagt, ich weiß jetzt auch, wo du wohnst. Ne? Also sieh dich vor.
Ich glaube, du hast sie gestalkt. aber Monika, hat sich denn, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, hat sich dieses Miteinander auf der Straße, was dir begegnet, verändert, sagen wir mal, im Vergleich von 2015 jetzt zu 2025?
Auf jeden Fall. Also in meinem Fall sicherlich, denn ich bin ja jetzt offiziell kontrovers und das betrachte ich als Prädikat wertvoll. Also und ich war so früher mal ein bisschen everybody's darling in Bayern. Und seit der Flüchtlingskrise mal politisch geäußert habe, immer mal wieder und dann spätestens seit Corona sowieso und der ultimative Grund war natürlich die Heizungsdemo, da bin ich bei vielen Leuten unten durch und das merke ich auch, also die schauen dann, die tuscheln dann oder drehen sich weg oder ich bin mal neulich, bei uns gibt's ein ganz schönes Kaufhaus bei uns in Ehring, bin rausgegangen und da kam eine Frau mit ihrem Mann mir entgegen und hat mich erkannt und wirklich, ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen und dann schaut die ihren Mann an und mich an und macht nur so und dann denkst, okay, alles klar, ich habe dich nie in meinem Leben gesehen, ich würde sowas, also du musst ja nicht mit mir einer Meinung sein, überhaupt nicht, aber was soll das?
Und das ist natürlich ein Trend, der auf uns alle zukommt und das kann uns auch passieren. Die Einstiege kommen ja auch näher. Also mal zur Transparenz für alle, wir zeichnen das heute auf und zwar ein bisschen früher als sonst. Es ist jetzt also der 10.10., wo wir das machen. Und gerade jetzt ist heute durch die Presse gegangen, dass das Haus von Gloria von Thurn und Taxis angezündet wurde von Linksextremen. Da gibt es jetzt also ein Bekennerschreiben, ob das authentisch ist, prüft die Polizei jetzt. Und eben das ganz traditionell riesentolle Haus, Anwesen, was sie da hatte, was genutzt wird von so einem Golf. Nicht das richtige Schloss, sondern irgendein Nebengelass, was sie da auch noch hatte.
Ein Clubhaus
und sowas. Clubhaus, ja. Irgendwie Golfhaus, ich weiß es nicht. Aber ganz genau. Den. Super, riesengroß, ja. Und wunderschön, millionenschwer und halt auch wirklich ein architektonisch wichtiges Stück für die Geschichte Bayerns. Und das ist eben abgefackelt, mhm, und möglicherweise abgefackelt worden. Und weil einfach die Nase von Gloria von Thurn und Taxis Leuten nicht passt. Und ja, meine, die Verdi-Jugend, die nervt ja wirklich bei jeder Veranstaltung, die Gloria da macht. Und das kann ja dann auch dich treffen.
Hast du da Sorgen?
Es kann uns all, ja, gar nicht so wegen mir selber, ehrlich gesagt, sondern eher wegen meiner Familie. Also nach der Demo wurden meine Neffen und Nichten in der Schule von den Lehrern schon dumm angequatscht und so. Und da gab es auch eine Einordnung damals des örtlichen Lokalredakteurs, des örtlichen Kasplattels. Und der kam dann in die Schule und hat dann diese Demo inhaltlich eingeordnet. Wie gesagt, ja. Und dann kam ein Lehrer dann speziell zu meiner Nichte und haben dann gesagt, ja, hat dir das gefallen, was der Herr so und so über deine Tante gesagt hat? Und das ist halt schon, das nimmt ein Ausmaß an, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und auch jetzt so, wenn man gerade so bei Apollo News, diese Drohungen, die Linken, ich weiß nicht in welchem Bezirk in Berlin, die quasi aufgefordert haben, man müsste dem Chefredakteur und Apollo News in die Tasten treten. Und ich habe gesagt, es ist nur ein kleiner Faustschlag von in die Tasten treten zu in die Fresse treten. Also wir kriegen so jetzt einfach eine neue Eskalationsstufe wird jetzt gezündet, verbal. Von den Leuten, die sich natürlich sonst immer in unserer Demokratie gegen Hass und Hetze wenden und dafür sorgen, dass das bestraft wird, die zünden die nächste Eskalationsstufe. Und wir wissen alle aus der Geschichte, dass Worten einfach dann ganz oft Taten folgen. Und wenn ich eben diesen Ton verschärfe und das bewusst brachialer werden lasse und durchklingt, weißt, und auch so, wir haben die Adresse von News, die sind ja da und da. Weißt du, wo ich sag, Leute,
was es wird eindeutig markiert. Ja. Also in diesem Fall war es Altrepto, das ist Apollo News und es ist Kreuzberg News. Mit News, genau, richtig. Mhm. Und auf der Veranstaltung, wo es eben um diese neuen rechten Medien ging, hieß es dann, ja, wir wissen ja auch, wo News wohnt und übrigens genau in dem und dem Haus, das kennt ihr alle, das ist ja das und das Areal. Da wird den Leuten exakt gesagt, wo das eigentlich ist. Natürlich in der Hoffnung, dass dann da jemand hingeht und die Scheiben einschmeißt oder das Ding von Not auch anzündet. Oder es gibt ja auch Anweisungen, wie man das genau macht, wie man da Schaum in die Schlösser reinspritzt und so weiter und so fort. Und der Gedanke ist ja klar, ich meine, Apollo News ist jetzt noch ein relativ junges Medium. Ich weiß nicht genau, wie sie sich konkret finanzieren, aber ein Milliardär ist es nach meinem Wissen jetzt nicht. Mhm. Und wenn du immer wieder gegen die Redaktionsräume gehst, wenn du da immer wieder Schaden verursachst, dann kriegen die keine Versicherung mehr. Oder der Vermieter hat keinen Bock mehr auf die. Und dann werden die
Mitarbeiter haben keine Lust mehr mitzumachen.
Oder die Mitarbeiter haben keine Lust mehr damit zu machen. Und dann kannst du natürlich ein junges Medium so versuchen zu canceln. Es sind Versuche zu canceln. Und das geht mir wirklich gegen den Strich.
Monika, du hast ja gerade schon auch gesagt, du hast von der Demo gesprochen, 2023 gegen das Heizungsgesetz. Du hast dich ja im Vorfeld auch, du hast es erwähnt, zu Corona und zur Flüchtlingskrise immer wieder kritisch geäußert. Da hast du aber den Schritt gewagt, wirklich auf eine Bühne bei einer Demonstration zu gehen. Du hast gesprochen zu den Menschen, in den Medien ist es entsprechend angekommen. Warum hast du diesen Schritt dann gewählt? Also wirklich als eine Frontfigur dann auf die Bühne zu den Leuten zu sprechen.
Das war gar nicht so geplant. Das hat sich echt, das hat sich ja amortisiert. Ich kann das gar nicht anders bezeichnen. Mein Nachbar, ich habe die Geschichte schon ganz oft erzählt, mein Nachbar ist Optiker, ein ganz lieber Kerl. Und der ist wirklich privater als privat. Der liebt seine Zurückgezogenheit. Er ist zwar Geschäftsmann in Erding, aber ansonsten liebt er, der geht zum Tennis, spielt er fünfmal die Woche und ansonsten liebt er seine Familie und den siehst du nie. Wenn dieser Mann, Franz Wittmann ist sein Name, sich alleine mit einem Schild auf unseren Marktplatz stellt, stoppt die Heizungsideologie, sagt das mehr über dieses Land als über Franz Wittmann. Und ich habe die Bilder, ich war auf Tour irgendwo in Österreich und irgendjemand hat mir ein Bild aus der Zeitung geschickt und gesagt, du glaubst es nicht. Der stille,
zurückgezogene, introvertierte Franz stellt sich bei uns auf den Marktplatz mit diesem Schild, das gibt's. Sein Sohn hat sich geschämt, weil er in der Schule angesprochen wurde auf das Foto und sein Vater allein an dem Marktplatz. Und dann kam ich zurück und er macht ja meine Brillen. Und dann habe ich gesagt, du Franz, wenn du das nächste Mal gegen das Heizungsgesetz auf die Straße gehst, sag halt Bescheid, dann stehst du da nicht allein wie ein, Entschuldigung, Trottel rum. Dann können wir doch ein paar Leute irgendwie mobilisieren, das machen wir doch, wir sind ja auch dagegen. Dann hat er gesagt, ja okay, ich nehme dich beim Wort. Ich schreibe das in meine WhatsApp-Kartenspielgruppe von meinen Weibern und schreibe, du Mädels, der Franz, wenn ihr das nächste Mal seid, dabei. Und ein Mädel aus der Gruppe, eine Dame hat das weitergeleitet, ich weiß bis heute nicht, wer es war, interessiert mich auch nicht. Zwei Tage später kriege ich diese Mail aus Österreich von einem flüchtigen Bekannten, der gesagt hat, du, ich wollte nur fragen, bist du das, der zu dieser Demo zur nächsten aufruft? Denn wir müssten wissen, wo wir mit unserem Bus aus Tirol parken könnten in Erding. Und ich so, ach du Scheiße. Und dann ging das rum und dann habe ich gesagt, Franz, ich glaube, das wird groß. Ich glaube, in der Stadt, die werden nicht erfreut sein, wenn wir da hier mit ein paar hundert Leuten, wir wussten ja nicht, wir haben nur ahnen können, in der Stadt, die sind schon amok gelaufen, das Telefon stand nicht mehr still, nur wo können wir mit Bussen parken, wo können wir überhaupt parken, findet es in der Stadt am Parkplatz statt oder doch am Volksfestplatz, weil das riesig ist. Und dann haben wir gesagt, okay, kurze, wo ist die Sicherheit der Menschen am besten gegeben, wo kann die Polizei, wenn im Falle, es war ja hoch Sommer, sauheiß, also Höllensommer, damals schon. Und dann haben die gesagt, nee, lass es uns auf dem Volksfestplatz machen, weil da haben auch die Sicherheitskräfte, also auch Notarzt-Einsatz wegen, wenn die irgendwie da auf diesen Platz müssen, besser Zugriff. Und dann haben wir das da hinverlegt mit einer Bühne, alles selber finanziert, Security, Technik etc. Und es kamen aus dem Stand 14.000 Leute. Und es wären noch mehr gewesen, wenn die Polizei nicht an der Autobahn schon die Leute umgeleitet hätte, weil sie gewusst hätten, die Stadt ist voll.
Also Benjamin, wenn wir mal eine Demo machen, müssen wir auf jeden Fall in die Kartenspielgruppe von der Gruberin das irgendwie reinschreiben.
Das machen wir. Ich finde Gespräche mit Monika so unfassbar befruchtend. Ich habe mir schon wieder zwei Pointen gemerkt. Optiker Franz, die Greta Thunberg von Tittenkofen. Auch wenn er in Erding wohnt, ist es egal. Und wer ist Svenja Marder-Liebig? Ein flüchtiger Bekannter.
Oh.
Auch schön. Mir ist übrigens, wobei er mich dann wieder wegklagt, weil er eine flüchtige Bekannte ist. Aber das ist
apropos
krass.
Apropos Pointe, mir ist heute aufgehört, ich habe heute eine Aussage zum Dieselgate, hätte ich beinahe gesagt, also zum Autogipfel von Bärbel Baas gesehen und dachte mir, das ist doch Oliver Kalkofe. Das ist Oliver Kalkofe, der sich verkleidet hat als SPD, als die Hälfte der SPD-Doppelspitze.
Stell mal vor, wir hatten ja auch 16 Jahre Habe Kerkeling als Kanzlerin.
Ja. Das erklärt wirklich einiges.
Ich bin da mal weg, da hat das Buch geschrieben, ist ins Kanzleramt gelaufen und hat sich da angezogen, oh Mann.
Ja, nun ist sie schon mal da.
Ja, unsere Kanzlerin, ne? Wunderbare Spiegelschlagzeile, ich habe die auch in der Telegram-Gruppe gepostet. Die Besserwissi.
Die Besserwissi? Oh.
Ja, weil die jetzt wirklich permanent durch die Presse rennt, durch alle möglichen Länder. In Ungarn war sie auch, der Orban hat ihr die Hand abgeschleckt. Und überall sagt sie, das habe ich alles sowas von richtig gemacht. Also jede einzelne Entscheidung aus heutiger Sicht, ich würde alles genauso machen. Je ne regret pas, oder wie das heißt.
Und sie versucht natürlich ihr Buch überall zu promoten. Das ist ja in x Sprachen übersetzt worden. Monika, du selbst hast ja auch seit 2020, wenn ich recht informiert bin, zwei sehr kritische Bücher geschrieben.
Das sind Überleitung à la Joppa. Ich hätte fast gesagt, er wollte jetzt von der Kanzlerin wegkommen. Ja. Er könnte auch sagen, Monika, du bist ja auch im engeren Sinne eine Frau. Wie geht es denn? Okay, aber nein, sie hat Bücher geschrieben.
Sie hat Bücher geschrieben.
Ja, leider nicht so erfolgreich wie das Machwerk von Frau Merkel, die, glaube ich, 12 Millionen von diesen Teilen verkauft hat. Du glaubst es nicht.
Aber du warst trotzdem auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja, kurzzeitig.
Und weil ich weiß nämlich, dass Benjamin Scheck, der hat das, Moment. Dennis Scheck, der nannte euch beiden Autoren zwei randalierende Elefanten im Porzellanladen. War das Werbung oder tat das weh?
Nachdem ich kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr schaue, denke ich mal, es ist vernachlässigenswert. Und die Masturbation von Herrn Scheck da in dieser Sendung, das interessiert, glaube ich, auch nur so ein paar Halbintellektuelle, die da noch nicht eingepenkt sind und bei ihrem teuren Rotwein noch irgendwie sagen, ach, ich guck noch mal Kultur hier. Das spielt keine Rolle, glaube ich, was Herr Scheck sagt, aber egal.
Dieses Buch führte aber zu einer Kontroverse mit dem Piper Verlag. Ihr habt euch getrennt, im Unguten.
Ja, ja. Die haben uns echt absaufen lassen, man kann es gar nicht anders sagen. Also es gab eine Bloggerin, die Berliner Bloggerin, die zu jedem Mist irgendwie in die Tausende von Tweets abgesetzt hat in den letzten Jahren und dann irgendwie getweetet hat, das fand ich so lustig, dass die Strickszene von Rechten unterwandert ist. Und ich fand es so lustig und man müsste doch Augen und Ohren offen halten, man sollte das Entsprechenden melden. Und dann habe ich mir gedacht, nee, schreib da ein Kapitel und habe extra ihren Namen dazu genannt, weil ich das nämlich schon mal mit einer Bloggerin gemacht habe, deren Namen ich in dem Buch nicht genannt habe, weil ich mir gedacht habe, der spielt ja keine Rolle. Dann wurde mir aber vorgeworfen, dass ich den Tweet nur erfunden hätte. Dann habe ich gedacht, diesmal nenne ich den Namen, die hieß Roma oder heißt Roma Maria Mukherje. Und dann habe ich gesagt, ja, woran sie denn erkennen würde, also, dass die Strickszene von Rechten unterwandert wird, sticken die nur AfD-blaue Pullover mit rechten Maschen und mit ihrem Namen Roma Maria Mukherje würde sie eher in der tantrischen Chakra-Szene, beim tantrischen Chakra-Turnen verorten oder irgendwie beim veganen Urschrei-Seminar. Und jetzt hatte ich Pech, dass tatsächlich Mukherje ein Name indischen Ursprungs ist. Jetzt hat sie mir natürlich was sonst Rassismus vorgeschmissen.
Klar.
Und das zieht ja immer in Deutschland. Und ich glaube, der Verlag war zum ersten Mal, der ja sonst sehr loyal mir gegenüber war, die das Buch natürlich auch lektoriert haben. Das muss man ja sagen. Die kannten ja das Kapitel. Es war nicht so, dass da plötzlich, was steht denn da in dem Buch? Nein, die wollten sogar noch eine große Buchparty schmeißen. Und dann hat die da ihre Follower mobilisiert, ihre 3,5 Hanseln. Und die haben so einen Lärm gemacht, dass andere Autoren des Verlags gesagt haben, ja, was ist denn da los? Und in einem Verlag, wo die rechtsradikale Gruberin, da möchte ich aber nicht mehr. Und dann hat der Verlag, das werde ich in meinem nächsten Leben, einen Shitstorm-Manager engagiert. Das war, kannst du dir nicht ausmalen, das kannst du dir echt nicht ausdenken, das war, wann war denn das, 2023 im Dezember? Es war am ersten Weihnachtsfeiertag, habe ich dann ständig zwischen Anwalt und Verlag, zwischen dem Weihnachtsessen hin und her telefoniert und gesagt, wir müssen uns entschuldigen. Sage ich, wofür denn? Das ist doch Satire, wo soll ich mich entschuldigen? Die Amsel zwitschert zu jedem Mist irgendwas, egal, zu jeder politischen Halbschlagzeile twittert die raus, tausende von, und sie hat auf ihr Recht bestanden, ja, sie wird durch mich in die Öffentlichkeit gezerrt, weil sie ist ja eine Privatperson. Sag ich, dem ist nicht so. Und dann hat sich der Verlag, hätte einfach sagen können, Leute, wir haben das Buch lektoriert, für gut befunden, wir stehen hinter unseren Autoren und einer gerichtlichen Auseinandersetzung sehen wir mit Gelassenheit entgegen. Haben sie nicht gemacht, stattdessen haben sie sich entschuldigt. Bei der Entschuldigung den Namen von der Urschel auch noch falsch geschrieben. Jetzt ist die wieder durchgedreht und hat wieder ihre Follower mobilisiert. Das war ein Spießrutenlauf und dann war der Verlag zu uns so abweisend und das Buch war leider, obwohl es Spiegel Bestsellerliste eingestiegen ist, war danach tot.
Du hast gerade das Lektorat erwähnt. Wir haben auch von anderen Autoren, die lange Jahre im Geschäft sind, immer wieder gehört, dass Verlage gerne auch über das Lektorat auf den Inhalt versuchen einzuwirken. Hast du sowas auch erlebt oder davon gehört?
Ich habe es gehört. Mir ist es selber ehrlich gesagt nicht passiert, dass man über gewisse Sätze, Halbsätze diskutiert oder in welcher Schärfe irgendwas gesagt werden muss, das ist ja selbstverständlich. Das macht man mit seinem Lektor. Vor allem, ich habe immer den gleichen Lektor gehabt. Ich habe vier Bücher mit ihr gemacht, so eine Dame. Und wir sind immer super zurechtgekommen. Die hat allerdings, bevor das Buch rauskam, gekündigt bei dem Verlag, wohl wissend, dass da die Scheiße anrollt wahrscheinlich. Und also mir persönlich ist das nicht widerfahren. Und ich hatte bisher auch mit Piper, muss ich sagen, wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, nur dass man uns da einfach fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, obwohl wir echt, ich meine, wir reden ja doch von ein paar hunderttausend Büchern, die ich da verkauft habe und das war schon ein Schock.
Bei ihrem letzten Besuch hier bei Basta Berlin hat Monika Gober ja exklusiv verraten, dass sie wieder auf Tour geht. Das hatte sie vorher noch nirgendwo gesagt.
Ja, im März schon.
Würde mich aber interessieren, wann geht's los? Das große Comeback?
Die ersten Termine sind ab 10. März 2026. Dann geht's wieder, Gott sei Dank, auf Tour.
Hast du das Programm schon im Kopf? Also steht's schon? Wird es Eckpunkte geben? Also ich hätte einen Vorschlag ansonsten, weil das ist ja zumindest medial groß angekommen. Du musst definitiv in die erste Reihe Karl Lauterbach setzen und dann müsst ihr so ein Freestyle-Battle machen, wie damals auf X.
Ja, das wäre, aber ich glaube, da ist er mir nicht gewachsen. Außerdem glaube ich, kann er seinen Mund gar nicht mehr aufmachen, weil seine Zähne sind restlos verfault, habe ich beim letzten Interview bei Lanz gesehen.
Das ist ja er isst nur gerne Schokolade. Er trinkt auch gern mal einen Wein.
Ja, ich auch. Ja, me too.
Du trinkst aber Weißwein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
Ich habe heute schon Schokolade gegessen. Heute, Wein steht hier, schau. Also hier. Was ist los mit dem Menschen?
Wir verraten ja auch nicht, was hier drin ist.
Ich glaube tatsächlich, ich bin mittlerweile der Meinung, er ist irgendwo entlaufen und sein Betreuer sucht ihn noch. Also ich bin der festen Meinung, er ist mittlerweile in der Hand von einem Betreuer. Nachdem Pflegestufe 1 ja gestrichen wird wahrscheinlich, wird es schwer für seine Familie. Aber sie werden es sich leisten können bei dem Gehalt. Wird er jetzt von der WHO bezahlt, Charlie, unser Klima-Charlie.
Ja, natürlich. In dem Fall, wo du dich mit ihm angelegt hattest, hat noch Zeitungen drüber geschrieben, ging es ja um die große Hitzewelle und das Hitzeschutzprogramm und wo Lauterbach wieder gesagt hat, ja, wir müssen den allen zu trinken geben, den armen alten Damen, weil die sonst alle sterben. Das hat dich aus der Reserve gelockt, oder?
Ich kann, also, weißt du, das krabbelt bei mir immer da hoch, wenn ich sowas lese, dann klopft es da an und dann muss es raus, weil mir denke, wer glaubt denn diese hirnverbrannte Scheiße eigentlich noch? Also, du schaust, das war doch ein durchwachsener Sommer. Dann ist es 3 Tage mal schön und dann bricht hier die Panik aus. Als ob wir werden behandelt von Politikern oder von Leuten wie Karl Lauterbach, wie, also schlimmer noch als kleine, unmündige Kinder, dem man erzählen muss, du musst, wenn es warm wird, musst du trinken und dann musst du dünne Decke benutzen und dich in die Sonne stellen. Und wo ich denke, was, also ich komm vom Land. Wir waren früher bei diesen Temperaturen tagelang auf dem Feld bei 40 Grad ohne Schatten und ohne was zu saufen. Wir haben das irgendwie auch gesunder Menschenverstand. Also wenn ich so eine Scheiße meiner Oma erzählt hätte, Gott hab sie selig, die hat gesagt, ja, was ist denn mit dem, wo saugt denn der die Luft an? Also und es gibt Leute, ja nein, und ich erhitze schon. Ich sage, mach einen Kälteschutzplan. Die Leute werden in Zukunft nichts mehr zum Heizen haben. Es erfrieren mehr Leute als ersticken. Also diese Art von Gehirnwäsche macht mich, ich wollte mich nicht aufregen heute, aber es macht mich so aggro, dass es überhaupt noch Leute gibt, die da wirklich davor sitzen, ganz wichtig. Also ich war so dankbar auch jetzt bei diesen ganzen Diskussionen, ob das Verbrenner aus bestehen bleibt oder nicht, dass der Evonik-Chef, dieser Kallmann, mal sich hingestellt hat und gesagt hat, diese CO2-Steuer, Freunde, das muss weg in Europa. Es stehen 200.000 gut bezahlte Industriejobs, Arbeitsplätze zur Disposition. 200.000 Arbeitsplätze. Wenn du das sagst, das ist vielleicht der Familienvater, dann hängen da noch 2, 3, vielleicht 4 Personen mit dran. Dann reden wir über 1 Million Menschen, die davon betroffen sind.
Ich habe mal gehört, dass wenn ein Arbeitsplatz in der direkten Automobilbranche, sagen wir mal bei VW wegfällt, bedeutet das, dass 3 bis 5 Arbeitsplätze bei Zulieferern wegfallen.
Ja, und da sind ja dann auch 6 bis 15 Familienmitglieder jeweils dabei. Das heißt, da an einem Arbeitsplatz hängen ja 100 Seelen. Also solche Rechnungen der Automobilindustrie kenne ich auch. Ja. Aber mal Spaß beiseite. Das ist ja ein ernster Punkt. Und ich empfinde das so, dass es tatsächlich die letzte Koalition gewesen ist, also die Ampelkoalition, die den Sargnagel echt nochmal fester draufgeklopft hat. Dass es aber auch schon begonnen hat mit der Politik von Angela Merkel und von Ursula von der Leyen. Dass also irgendwann mal der Plan gefasst wurde, dass wir jetzt genau diese Form von ruinöser Klimapolitik machen. Ich habe immer noch im Kopf, wie Annalena Baerbock immer erzählt. Und da saß ich dann beim Pariser Klimaabkommen. Ich war in Paris vor Ort und ich habe da quasi noch an meiner Brust mein Kind gesäugt. Das war nämlich auch da. Und ich habe es ja auch für mein Kind getan. Und da haben wir dann diesen Entschluss getroffen mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und ich denke mir so, Wir normalen Leute haben damals gedacht, irgendwelche Trottel, und im Fall von Annalena Baerbock hat sich das ja dann auch bestätigt, irgendwer war es halt, natürlich kein Trottel, sondern Annalena Baerbock. Die sitzen da und beschließen irgendwas, was gar keine Auswirkungen auf uns haben wird. Und dann irgendwie 5 oder 10 Jahre später merken wir, ach du meine Nase, das hat aber sehr deutliche Auswirkungen auf uns. Und das führt eben dazu, dass unser aller Leben deutlich teurer wird. Egal, was wir anfassen, egal, was wir bauen, egal, wo wir uns hinbewegen wollen mit dem Auto, mit der Bahn, es wird alles teurer. Strom anschalten wird teurer, alles wird teurer. Und das haben wir nicht gewusst, da wurden wir nicht gefragt, und hätten wir die Entscheidungsgewalt gehabt, hätten wir Nein gesagt. Ganz klar Nein. Aber alle Parteien haben mitgemacht. Und jetzt kommt ja am Ende noch die ganze Story. Nicht nur, dass es für uns teurer wird, es wird eben auch für die Unternehmen teurer, und deswegen wandern sie ab oder sie gehen pleite, sie schmeißen die Leute nach und nach raus. Und ein Unternehmen, was in Deutschland pleite geht, mit einer Tradition von 150 Jahren, das kommt nicht mehr zurück.
Die sind das weg, ganz, die sind nur woanders.
Das ganze Know-how, die ganze Familientradition, alles, worauf die Menschen stolz waren, das ganze Dorf stolz war, wo sie alle arbeiten gehen, seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten, ist weg.
Da hast du vollkommen recht, aber jetzt reden wir von diesen Unternehmen. Wo waren denn diese Unternehmer, als dieser ganze Schwachsinn beschlossen war? Die haben doch gewusst, dass das alles Scam ist, dass das unmöglich zu realisieren ist. Die haben das wissen müssen. Die eiern ja teilweise jetzt noch rum, statt zu sagen, Freunde, wie, heute der Herr Kallmann, das ist ja wirklich mein Held, weil er das mal ganz deutlich benennt. Die anderen eiern doch immer noch rum. Ein Herr Blume hat doch bis vor 4 Wochen noch und Elektromobilität, und das steht ja außer Frage, dass wir, sage ich, Freunde, ihr wisst doch, dass das nicht durchzusetzen ist. Ihr wisst doch, dass ihr mit dabei, ihr schreibt nach Subventionen, hängt an der Titte vom Staat, und wir sind die einzigen Deppen, die überhaupt in der ganzen Welt an diesem ganzen Klimascam noch dranhängen. Alle anderen, also wir haben uns diesen Keuschheitsgürtel selber verpasst, und der Rest der Welt vögelt schon wieder. So schaut's doch aus. Also entschuldige, wenn ich so deutlich sage, aber ich denke mir, wo sind denn diese top, top, top bezahlten Unternehmer, diese riesen Konzerne leiten? Die sind den Politikern in den Allerwertesten gekrochen und wollten auch schön am Futterdruck der Macht mit dabei sitzen und vielleicht mal auf ein Bierchen mit Herrn Habeck gehen. Die hätten doch mal eher den Mund aufmachen müssen. Und ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Bosch, einer der größten Autozulieferer unter anderem im Ländle, in dem Autobauerland schlechthin, das ist ja ein Familienbetrieb, der beruht auf einer großen Familientradition, aber da ist drüber eine Stiftung, und jetzt haltet euch fest, die fördern jeden linksgrünen Scheiß, den du dir vorstellen kannst, von Diversity bis Climate und Net Zero und diesen ganzen Müll. Und dann denke ich mir, dann müssen aber die Leute, die jetzt bei Bosch ihren Job verlieren, die müssen sich schon bei ihrem eigenen Unternehmen auch mal irgendwie beschweren müssen, sagen, Leute, ihr habt uns mit absaufen lassen. Ihr seid genauso schuld. Ihr habt euren Mund nicht aufgemacht.
Vogue bis ins Grab.
Ja.
Go broke. Apropos broke. Ich denke, wir können die Situation nach rund einer halben Stunde mit Monika Gruber jetzt mal nutzen, einen kleinen Aufruf zu machen. Wenn man unsere Arbeit unterstützen möchte, kann man das auf viele Arten machen. Beispielsweise EDL, man kann uns die Daumen drücken, man kann uns nette E-Mails schreiben. Das alles hilft und ist natürlich Luft unter unseren Schwingen.
redaktion@basta.berlin ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns sehr gerne schreiben, Themenvorschläge machen, Webtipps, Schredderkandidaten, alles, was das Herz begehrt. Ihr könnt auch anfragen, wo ihr uns ein Paketchen hinschicken könnt. Das ist auch immer sehr gerne gesehen. Aber natürlich geht es auch immer wieder ums Finanzielle.
Ihr könnt uns Euro, Franken oder andere Währungen zukommen lassen. Beispielsweise über PayPal oder auch über die Banküberweisung. Informationen gibt es auf unserer Homepage basta.berlin unter unseren Videos. Und wir sagen ganz, ganz herzlich Danke an alle, die es schon gemacht haben. Das ist natürlich mega.
Vielen Dank. Ich könnte auch den Jungs, kleine Anmerkung von mir, einen Karton Paprika-Ecken schicken, weil die restlichen Paprika-Ecken hat Frau Gruber beim letzten Treffen alle zusammengefressen. Ich habe noch keine geschickt, weil ich ja nach Österreich fahre. Da gibt's nämlich das Pendant dazu, und das hieß nämlich, jetzt sind wir wieder beim Thema, die sind rund, also keine Ecken, sondern rund, und die hießen Zigeunerräder.
Ja? Du, aber Monika, gibt's eigentlich
jetzt nicht mehr. Also die heißen anders, aber die sind genauso köstlich, und die bringe ich euch, die bringe ich aus Österreich mit und schicke sie euch.
Monika, wir sind eigentlich quitt, weil als du das letzte Mal hier warst, hast du so ein kleines Tütchen vergessen. Das sind diese ganzen kleinen Schnapsflaschen von der Lufthansa gewesen. Das war großartig.
Stimmt. So eine nette Flugcrew hatte bei Lufthansa. Ja, aber wird ja nicht mehr, die sind ja alle schon leer, oder? Also das war ja schon vor 14 Tagen.
Ja, also da hält sich hier nichts.
Ja, ja, richtig. Wir haben ja auch hier die Waldemar-Hartmann-Mischung in unseren Teetassen. Ja,
ja. Du hast vorhin, oder beziehungsweise du warst es, der gesagt hat, alles wird immer teurer. Ich glaube, das kann sich die Basta-Berlin-Gemeinde kann sich da sofort anschließen. Was mich allerdings interessiert ist, Monika, du bist Tante und du hast dementsprechend auch zur Jugend noch den Draht ganz familiär. Machst du dir Sorgen, egal ob es finanziell oder auch was Kriegsgefahr angeht, wenn du auf diese Generation schaust?
Meine, auf jeden Fall. Also ich mache mir große, große Sorgen. Ich schiebe das manchmal echt ein bisschen weg, weil ich sonst merke, ich kann gar nicht mehr schlafen. Also wenn ich nur zwei Sätze von Roderich Kiesewetter höre, dann macht schon wieder diesen hier. Und vor allem habe ich wirklich große, große Angst, dass die mit diesem ganzen Drohnenquatsch, mit diesem ewigen Kriegsgeheul uns in einen Krieg mit Russland treiben wollen. Und es sieht ja so aus, als ob die alle es gar nicht mehr erwarten könnten, bis der Spannungsfall ausgerufen wird, die Wehrpflicht wieder eingeführt und wird und wir vielleicht endlich in den Krieg gegen den Russen ziehen, wo ich mir denke, ich habe zu meinen Neffen, die sind beide 18, ich habe denen einen Link geschickt und habe gesagt, bitte bewerbt euch oder verweigert den Kriegsdienst bereits jetzt, bevor es zu spät ist. Weil ich echt große Angst habe und mir denke, ich lasse doch meine Burschen jetzt nicht verheizen für so einen Mist, weil die Diplomatie in diesem Land versagt hat. Weil wir es nicht auf die Kette kriegen, uns über diplomatischen Weg diesen Konflikt zu beenden. Das eben allgemein, ich sehe wirklich die nächsten, also ich, wie gesagt, ich muss das immer ein bisschen wegschieben, weil ich mir denke, wie wird das werden in 10 Jahren, in 20 Jahren? Werden wir immer mehr islamisiert, wird es immer gefährlicher, weißt du, auch so profane Dinge wie meine Nichte muss jetzt jeden Tag in der Früh mit der S-Bahn nach München abends zurück. Es ist dunkel, wenn sie in der Früh rauffährt, es ist dunkel, wenn sie abends heimfährt. Und da mache ich mir einfach Gedanken, weil es einfach nicht mehr so ist, wie es zu meiner Zeit war. Weil man einfach nicht mehr so unbedenklich sagt, ich fahre von einem Volksfest mit dem Fahrradl heim als Mädchen oder mit einer Freundin zu zweit. Das sagst du schon um Gottes Willen. Du rufst den Taxifahrer unseres Vertrauens, ja, den Momo, oder du rufst mich an oder irgendjemand, aber du fährst dann nicht mehr und gehst auf gar keinen Fall zu Fuß und fährst dann nicht mehr im Radl heim. Und das ist einfach, das hat sich so verändert und das macht mir ernsthafte Sorgen. Aber weißt du, was ich so sehe bei den Kids ist, dass die einfach, die sind da so reingewachsen, die empfinden das nicht so wie wir, weil wir diese ja. Zeit nicht so kennen oder nicht erlebt haben, natürlich nicht. Die sind jung und die sind überhaupt nach Corona froh, dass sie wieder weggehen können, dass sie, was sie ja nicht konnten, jahrelang nicht irgendwie in Clubs. Du siehst ja zum Beispiel junge Leute, die können, die waren noch nie in einem Club. Und die gehen auch nicht, weil sie das gar nicht gewohnt sind, weil das Corona, während Corona irgendwie nicht ging. Und die zum ersten Mal in Urlaub fahren oder zum ersten Mal wirklich irgendwie so das Weggehen, so mit angezogener Handbremse erstmal so ein bisschen sich antrainieren, anders als wir. Und die sind einfach, die kommen da mit dieser Situation besser zurecht als wir oder ich zumindest.
Und die sind ja auch ein bisschen möglicherweise unbedarfter. Ich meine, ein 18-Jähriger springt jetzt eher aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm als ein 54-Jähriger oder so. Also vielleicht ist es halt auch unser Alter, das uns ein bisschen ängstlicher oder spießiger werden lässt. Oder es sind auch die Dinge, die wir konsumieren. Also was ich jetzt jeden Tag bei Twitter sehe, da brauche ich auch wirklich eine dicke Haut. Mhm. Da ist ganz viel Gewalt in meiner Timeline. Und das kann ja dann auch dazu führen, dass ich ein falsches Bild von der Realität habe. Also kannst du dir vorstellen, dass du da Dinge auch aufgrund deines Medienkonsums falsch siehst und eine Gefahr größer machst, als sie ist?
Die Frage habe ich mir auch oft schon gestellt, ob man dann aufgrund des Algorithmus einfach Sachen vorgeschlagen bekommt und man nur noch in eine Linie denkt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht, denn erstmal konsumiere ich nicht, hänge ich nicht ständig am Handy und versuche auch mit Leuten zu reden, die anders denken als ich und die teilweise eine ganz andere Meinung haben und wir tauschen uns aus und das ist auch wichtig. Und ich sehe, dass ich bei Corona richtig gelegen habe, weil einfach mein Gefühl mir von Anfang an, also nicht ganz von Anfang an, aber relativ bald gesagt hat, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Und immer wenn, ich habe mir seitdem geschworen, mir wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Und wenn ich mir denke, du, wenn mein Radar ausschlägt und ich irgendeine Meldung höre, denke ich, irgendwas stimmt daran nicht, dann versuche ich zu eruieren, okay, wo kommt es her? Wie ist es mit diesen Drohnen? Und es gibt ja schon seit Wochen diese ganzen Drohnen über Polen und bla. Und es war alles eigentlich Bullshit bisher. Und es waren alles so Nebelkerzen. Ich denke mir, das wird aufgebauscht. Das wird missbraucht zur Propaganda. Irgendwas stimmt da nicht. Und bisher geht es mir ein bisschen wie, ich sage mal, Franz Josef Strauß, der immer gesagt hat, ich habe nicht sehr oft recht bekommen, aber ich habe sehr oft recht behalten. Und wenn ich mir die Rede, ich habe mir neulich mal die Rede angeschaut, die ich auf der Demo zu 23 gehalten habe, und dann muss ich leider sagen, ich will auch gar nicht immer recht behalten, um Gottes Willen. Aber ich habe da nachgelesen, habe gelesen, das, was die Bundesregierung beschließt, das ist Zerstörung. Irreversible, mutwillige, sinnlose Zerstörung von Wohlstand, von sozialem Frieden, von Arbeitsplätzen. Und das habe ich mir durchgelesen und gedacht, ja, leider war es so und es ist weiterhin so.
Und, aber die schwarz-rote Regierung, die ist doch jetzt im Reformfieber im Gegensatz zur Ampel davor. Also da musst du doch jetzt ganz optimistisch gestimmt sein.
Ich unterstelle Herrn Merz gar nicht, dass er nichts reformieren möchte, aber er kann nicht. Der sitzt in der Sackgasse, der kann nicht. Mit diesem Koalitionspartner wird alles, was er vorschlägt, wird alles zunichte gemacht. Da sitzen da der Griesen-Labubu mit seinem Doppelkinn, Herr Lars Klingbeil und Herr Kalkofe daneben und da geht nichts.
Wer von denen ist jetzt nix. Hubertus Heil?
Und du siehst dir die Reform des Bürgergelds an. Ja, wenn da jemand, einer von diesen, das ist mein Lieblingsausdruck, arbeitsfähigen Leistungsberechtigten, du sagst, ja, es ist wie gehbehinderter Marathonläufer, also wie jetzt. Und wenn jemand den Job verweigert, dann wird er zum weiteren Treffen geladen, zu dem er nur mit Vorlage eines guten Grundes nicht erscheinen kann. Der wird immer einen Grund finden. Der Corona-Test ist positiv, keine Ahnung, irgendwas. Und beim zweiten Treffen, da wird er dann aber dann belehrt, dass man ja doch und man sollte doch mal. Und beim dritten könnte vielleicht das Bürgergeld gekürzt werden von 500 auf 450 Euro.
Monika, manche böse Zungen nennen dich ja, oder habe ich zumindest in Kommentaren gesehen, ein Markus Söder Fangirl. Das ist doch auch der Law and Order Mann Bayerns. Äußer dich.
Er ist der Dönermann Bayerns.
Also ich würde jedenfalls eher von Markus Söder einen Döner nehmen, als von Frank-Walter Steinmeier. Der sich ja wirklich den Hauch niedergelassen hat, da mal sich an einen Dönerspieß zu stellen.
Frank-Walter Steinmeier würde den Döner geben und würde es 2 Minuten später nicht mehr wissen. Ich glaube, das wird inzwischen dement. Also er wirkt irgendwie ein bisschen schusselig. Aber das Markus Söder Fangirl, das weiß ich gar nicht, woher ich den Titel habe. Wahrscheinlich, weil er bei der Demo gesprochen hat auch, Söder. Aber da hat er sich ehrlich gesagt selber eingeladen. Und wir haben ihn nur sprechen lassen, weil wir gedacht haben, wenn Söder spricht, also unser Ministerpräsident, dann werden wir nicht ins rechte Eck gestellt. Und wir haben falsch gedacht. Denn sobald du natürlich öffentlich eine Demo machst und von deinem Grundrecht der freien Meinungsäußerung Gebrauch machst und das in dieser Form, und es kommen auch noch 14.000 Leute, dann bist du sowieso rechtsradikal. Also die Rechnung ist nicht aufgegangen.
Ich habe aber bei Söder immer so das Gefühl, auch jetzt, wie du das beschreibst, wo er dann da auf der Bühne stand, dass er so ein bisschen ist wie der Dieb, der dann schreit, haltet den Dieb. An vielen Geschichten ist er natürlich mit seiner CSU auch ganz vorne selbst mit beteiligt, oder?
Ja, also Söder wechselt ja seine Meinung öfter als seine Hemden, glaube ich. Und das ist das Problem, man kann ihn nicht einschätzen. Erstmal Team Vorsicht, dann Team Wir öffnen, Team was weiß ich. Also es ändert sich ja auch schnell. Ich glaube, ehrlich gesagt, mittlerweile macht er deshalb lieber Döner-Videos, weil ich glaube, das Regieren langweilt. Hat er alle Meinungen durch und denkt sich, es muss irgendwas anders her.
Aber wie tief bist du eigentlich drin in dieser ganzen Geschichte? Also wohl in diese CSU-Story in Bayern, wen kennst du da? Würdest du sagen, das sind tatsächlich Freunde von dir? Bist du Teil der High Society? Warst du es mal? Erzähl uns mal ein bisschen aus deinem Leben in Erding und München.
High Society?
Also ich stelle mir das immer so vor, dass es das gibt in München.
Also die Bild hat geschrieben, du bist die allerbeste Freundin von Ilse Aigner. Das so.
Ich bin tatsächlich mit ihr eng befreundet. Wir sind nicht immer einer Meinung, wirklich nicht. Aber wir sind befreundet, weil sie einfach unfassbar nett und herzlich ist. Also Ilse ist eine der nettesten, großzügigsten, liebenswertesten und bodenständigsten Menschen, die ich kenne. Und ich kenne auch unsere Sozialministerin Uli Schaaf schon, seit wir wirklich so klein sind. Wir sind im Nachbarort aufgewachsen und ihre Oma hat neben meinen Großeltern oder neben meinen Eltern am Bahnhof gewohnt. Und ja, ich kenne viele Leute, aber ich bin nicht Teil der High Society. Ich gehe lieber auf Demos als auf irgendwelche High Society Events. Ich bin wirklich nur ganz selten irgendwo zu sehen, also so Red Carpet Events oder so, nur wenn ich selber irgendwie eine Laudatio halten muss oder selber einen Preis krieg. Aber ansonsten eigentlich, ich kenne wirklich Leute vom Straßenkehrer bis zum Ministerpräsidenten, aber das ist auch schön und das mag ich auch gern, aber ich bin privat. Also ich habe das nicht nötig oder ich lebe mein Leben nicht in der Öffentlichkeit. Also mein Privatleben, wenn ich von der Bühne bin oder wenn die Kamera aus ist, ist dann im privaten Bereich. Ich habe auch einen ganz kleinen Freundeskreis, also wirklich überschaubar und die meisten davon kennen mich auch schon, da war ich noch nicht bekannt und da ist es auch, interessiert die Leute auch nicht, was ich mache. Also die sagen schon mal, ja, da hast du den und den getroffen oder so, ja, schön. Aber da bin ich einfach die Monika und mache gute Spaghetti Bolognese und das ist mir auch wichtig. Und ich definiere
mich. Da müsste der Markus Söder ja Stange stehen bei dir, wenn es ums Essen geht. Ja. Aber sag mal, jetzt kennst du also die Landtagspräsidentin wirklich gut, die Sozialministerin ist quasi eine Kindergartenfreundin von dir. Redet ihr auch mal politisch? Sagst du denen auch, also was ist denn hier los bei euch? Was habt ihr denn jetzt die letzten 10 Jahre hier angestellt? Was sagen die denn dann? Ja, fanden wir auch scheiße, aber die Merkelin, die hat das halt so gemacht, da konnte man nichts machen. Das ist absurd. Ich meine, wir haben tatsächlich mittlerweile CDU-Politiker wie Friedrich Merz, der benennt das ja mittlerweile so, dass das mit der Merkel nicht so gut war und diese ganze Politik, die sie gemacht hat, war nicht so gut. Und da hast du da irgendwie hunderte Bundestagsabgeordnete, tausende Landtagsabgeordnete, die haben das alles mitgemacht, aber sagen nicht, dass das falsch war und erklären auch nicht, wie das so kommen konnte.
Ja, man merkt natürlich, wenn man so ein bisschen Einblick in den Politbetrieb bekommt, dass das, was man selber möchte, vielleicht auch individuell als Politiker, als Mensch möchte, das ist, wenn du mal im Politbetrieb bist, nicht so leicht durchzusetzen, wie man das glaubt. Das ist tatsächlich so, weil so viel mehr dahinter steckt an Parteiraison und was es da alles zu beachten gibt und dann wer da mit wem und welche Seilschaften und aus welchen Gründen gerade jetzt irgendwie eine Meinung forciert wird oder eine Idee forciert wird. Das läuft anders, als man glaubt. Und ich glaube, jeder, der, auch ich, die denke, jetzt gehe ich in die Politik, weil da kann ich was bewegen und da mache ich das dann so und so. Da wird man schnell mit der Realität konfrontiert werden, glaube ich, dass dem gar nicht so ist und dass das alles anders läuft. Und wenn du nicht vernetzt bist, und nicht gut wird, dann kriegst du gar nichts durch. Und du musst immer noch schauen, dass du deine Partei, die ja nicht homogen ist, also auch in der CSU, wo man denkt, ja, da sind die alle konservativ, na, da gibt's dann natürlich schon auch einen linken Flügel, der viel mehr mit den Grünen gemein hat, als mit der ursprünglichen DNA der CSU-CDU. Und du musst alle irgendwie versuchen mitzunehmen, was ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also dieser Job ist nicht einfach. Ich möchte nichts entschuldigen und ich möchte auch nichts irgendwie sagen, ja, die können ja alle nicht so, die möchten ja in Wahrheit ganz anders. Aber Politbetrieb, das läuft anders, als man sich als Normalbürger sich das vorstellt, glaube ich.
Ich habe vernommen, dass der ehemalige Ministerpräsident Seehofer und der ehemalige CSU-Chef, der Herr Huber, ja jetzt dafür geworben haben, dass man die Brandmauer abbauen muss. Nicht gegenüber der AfD, sondern gegenüber den bayerischen Grünen. Man soll sich also doch an Katharina Schulze nicht so abarbeiten, wie es Markus Söder macht. Also es war eine Kritik an Söder und ein herzlich willkommen, liebe Grünen. Das müsste dir doch als Bayerin ziemlich stark die Schweißperlen über die Stirn treiben, oder?
Das treibt mir die Schweißperlen über die Stirn, nicht nur über die Stirn, sondern da läuft schon bächeweiß runter, weil das, glaube ich, würde die CSU dahin führen, wo die SPD jetzt ist. Das würde sie zu einer 15%-Partei machen. Das, glaube ich, wäre... Also Herr Huber, da gibt es ja Aussprüche, ich weiß nicht mehr, wer das war, der gesagt hat, Herr Huber ist die perfekte Mischung aus Ehrgeiz, Naivität und Dummheit. Das hat mir irgendjemand so gesagt. Aber das, ich weiß jetzt nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Man möge mir das verzeihen, dass ich nicht mehr weiß, wer das zu mir gesagt hat. Herrn Seehofer schätze ich ganz anders ein. Ich habe ihn mal wirklich persönlich kennengelernt. Ich durfte auch schon mal Rindsrouladen für ihn kochen und seine wirklich sehr nette, charmante Frau, die ich sehr mag und auch ihn sehr schätze. Und da wundert mich das etwas, weil ich glaube, dass er, weiß nicht, da würde ich ihn vielleicht persönlich nochmal fragen wollen. Ich glaube nicht, dass er das.
Wenn du ihn triffst, dann frag ihn doch mal, was er eigentlich während der Pandemie gemacht hat. Während der Covid-Zeit, wo er Bundesinnenminister war, immerhin ja bis etwa September 21. Ich habe ihn nämlich nicht wahrgenommen. Nee. Er hat sich da nicht gegen irgendwas gewehrt. Er hat nur irgendwie so ganz dezent mitgemacht, aber er ist quasi für mich gar nicht öffentlich aufgetreten. Ich dachte, er ist unten an seiner Eisenbahn festgeklebt. Das würde mich mal interessieren. Oder ob er halt geistig nicht mehr in der Lage gewesen, was Joe Biden gemacht hat. Das würde mich alles doch, wirklich sehr interessieren.
Also geistig, der ist geistig.
Ist noch auf der Höhe.
Wirklich voll auf der Höhe. Ja, und
dann würde mich das mal interessieren. Schöne Grüße von Benjamin Goldmann.
Sehr, sehr interessanter Gesprächspartner. Der hat ja wahnsinnig viel erlebt auch in dieser Zeit. Und er hat natürlich auch seinen Teil mitgemacht, auch mit Frau Merkel, die ihn ja zur rechten Zeit genauso, als er so gewagt hat, ihr zu widersprechen, genauso abgekanzelt hat, wie sie mit allen gemacht hat, die gewagt haben, Widerspruch gegen sie einzulegen. Und er hat da schon seine Lektionen gelernt, ist vielleicht übertrieben, aber der hat natürlich viel zu erzählen.
Was ich auch schön finde, ist, dass du die Leute zu Wort kommen lässt, du aber selbst auch jetzt nicht einfach nur als reiner Frageautomat agierst, sondern man auch von dir dann zu den Themen was hört. Wir werden natürlich das auch hier unter unserer heutigen Folge nochmal verlinken. Monika, wir haben eine nette Tradition bei Basta Berlin. Markus Fiedler hat das irgendwie gar nicht so richtig gut hinbekommen.
Ach Gott, jetzt willst du das nicht wirklich machen.
Doch, ja.
Das ist überhaupt keine Tradition von Basta Berlin. Jeder Podcast fragt am Ende, hast du vielleicht noch irgendeinen optimistischen Ausblick? Und ich denke mir jedes Mal, warum?
Nicht ein optimistischer Ausblick, sondern etwas, was du vielleicht der Basta Berlin-Gemeinde noch mit auf den Weg geben willst. Außer es geht darum, dass du, wie Markus Fiedler sagen willst, die Schlechten werden alle sterben.
Das habe ich während Corona tatsächlich immer, das war das, was mich immer so am nicht verzweifeln hat lassen, dass ich immer gesagt habe, weißt, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ich habe gesagt, die Lüge braucht ganz viel Energie, um sie am Laufen zu halten. Die musst du immer befeuern, immer mit weiteren Lügen, was wahnsinnig viel Kraft und Energie kostet. Die Wahrheit ist einfach da und wartet darauf, dass sie entdeckt wird und dass sie enthüllt wird. Und deshalb glaube ich immer, bei allem, was so bedrückend ist oder negativ ist, man wird auch weiterhin lachen können über irgendeinen Scheiß. Man wird auch weiterhin, wie du sagst, schöne Partys feiern können, mit und ohne Gras. Und man wird auch weiter einfach mal feiern können und einfach mal sagen können, weißt du was, heute Abend ist dieser ganze Scheiß einfach wurscht und lass uns einfach ein bisschen ratschen und gemeinsam zusammen sein und über irgendwas reden, über Rindsrouladen. Scheißegal.
Monika, wir sind tatsächlich dann auch schon wieder durch für heute. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei dir heute bedanken. Ja, so ist es. Die Zeit verfliegt förmlich. Du musst also auf jeden Fall das nächste Mal dann wieder nach Berlin kommen. Vielen Dank an die Kabarettistin, Autorin und mittlerweile auch Freundin Monika Gruber. Herzlichen Dank.
Ganz, ganz lieben Dank und alles Liebe. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Und ich bringe dann die Zigeunerräder mit.
Richtig. Und wir gehen dann weiter auf Folge 300 zu. Nächste Runde ist dann die 297. Wow. Monika Gruber ist natürlich herzlich eingeladen zu unserer großen Weihnachtsparty in Berlin am 20.12. Wenn du Zeit findest, kurz vor Weihnachten nochmal nach Berlin vorbeizukommen, dann bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen. wenn nicht, dann gründen wir die Partei ohne dich.
Und ich schaue, dass ich bis dahin die Kohle auftreibe.
Ich bin Benjamin Golme. Macht's gut.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta Berlin, der alternativlose Podcast.